Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir Bilanz ziehen. Bilanz des Theatertreffens, bei dem die 10 bemerkenswertesten Stücke des deutschsprachigen Raums gezeigt wurden. Zwischenbilanz vom Filmfestival in Cannes mit Volker Schlöndorffs Film Heimsuchung nach dem Roman von Jenny Erpenbeck. Ja, und auch Bernd Paul wird Bilanz ziehen. Sein Roncalli-Zirkus feiert morgen 50-jähriges Jubiläum. Ich habe mit ihm gesprochen über Zirkusgeruch, Sägemehl und die ewige Talentsuche. Berlin, zumindest das Haus der Berliner Festspiele, stand die vergangenen 2,5 Wochen ganz im Zeichen des deutschsprachigen Theaters. Mit dem Theatertreffen, einem weltweit einzigartigen Festival, bei dem nämlich nicht KuratorInnen entscheiden, sondern KritikerInnen. Die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen aus insgesamt 739 waren eingeladen. Heute ist das Theatertreffen zu Ende gegangen. Zeit also, Bilanz zu ziehen, und zwar mit unserer Kritikerin Barbara Behrendt im Studio. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Es wurde ja schon zur Eröffnung zu mehr Gelassenheit gemahnt beim Theatertreffen vom Intendanten Matthias Peß. Da bezog er sich auf die aufgeheizten politischen Debatten. Trifft das auf diese Festivalausgabe insgesamt zu?
Naja, ich finde, man kann ihm schon recht geben, dass man jetzt ja nicht über jedes Stöckchen springen muss, das einem dahin gehalten wird in den hitzigen politischen Debatten. Aber ich finde, in der aktuellen kulturpolitischen Situation ist Gelassenheit allerdings wenig angebracht. Also mit einem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der sein Desinteresse durch Abwesenheit demonstriert hat. Er hat keine einzige Aufführung besucht. Das gab es, glaube ich, noch nie beim Theatertreffen. Und ja auch bei Landesregierungen, die der Kultur oft aus politischen Gründen ja dann auch die Mittel kürzen. Also das kann man eben nicht einfach mit Gelassenheit wegatmen. Aber bei den ein, zwei dezidiert politischen Inszenierungen des Festivals war Gelassenheit eben auch nicht unbedingt das Motto. Also Jette Steckels Adaption von Klaus Manns Roman Mephisto hat doch sehr eindrücklich gezeigt, wie sich faschistische Tendenzen in die Gesellschaft einschleichen und auch die Frage gestellt, wie vehement muss sich das Theater da eigentlich gegen aussprechen?
Das Theater versucht ja generell, viele politische Themen auf der Bühne zu verhandeln. Wie hast du das insgesamt wahrgenommen?
Ja, das war hier schon auch so. Also es gehört ja inzwischen zum guten Ton, dass ein Theater so eine gesellschaftspolitische, wenn nicht sogar eine dezidiert politische Relevanz seiner Inszenierungen behauptet, auch um sich da unter Spardruck der eigenen Wichtigkeit zu versichern, glaube ich. Thematisch konnte man viele Inszenierungen, gesellschaftspolitisch zumindest, verorten. Also Il Gatto Pardo aus Zürich, Mephisto, auch der Wallenstein aus München, haben mit politischen Opportunisten zu tun, aber auch mit Machterhalt. Bei Three Times Left is Right von Julian Hetzel geht's, durchgespielt an einem realen Ehepaar, um die extreme Rechte, die Linke ausweitet. Bei Fräulein Else aus Wien, bei Serotonin aus Potsdam, auch bei Wallenstein steht so eine toxische Männlichkeit im Zentrum, das Patriarchat, das verlacht wird. Und die Jurorin Christine Wahl hat da den Trend in diesem Jahr so beschrieben.
Ich habe das Gefühl, dass unsere globale Krisenrealität tatsächlich gerade im Theater ankommt. Das kommt ja in der Kunst vorteilhafterweise, weil sie ja sehr stark reflektiert, immer mit einer gewissen Zeitverzögerung an. Und ich glaube, das ist jetzt im vollen Gange.
Ja, und das bedeutet aber nicht, dass das politische Ansinnen dieser Inszenierung sie zu guten Inszenierungen machen würde oder dieses Ansinnen überhaupt sichtbar wird, finde ich.
Ja, ich dachte gerade so, als du die aufgezählt hast, die verschiedenen Inszenierungen, dann habe ich wohl die 3 gesehen, die relativ unpolitisch waren.
Die gibt es auf jeden Fall auch. Es gibt eine große Begeisterung für pompöse Ausstattung, für künstliche Bildwelten, fürs große Spektakel bei der Jury, bei, finde ich, verhältnismäßig wenig Gedankenschärfe. Also Il Gatto Pardo, die Eröffnungsinszenierung, war das beste Beispiel. Prunkvoller Bühnenpalazzo, eine kostümverliebte Regisseurin, aber der Fokus auf diesen politischen Umbruch in Sizilien, um den es ja eigentlich geht in diesem Roman, der fehlt total. Ähnlich bei Wallenstein, 7 Stunden Spektakel, Karikaturen von Soldaten, Party, Dinner mit dem Publikum auf der Bühne. Aber finde ich doch eher eine Verharmlosung des Kriegsgeschehens, um das es da geht. Three Times Left is Right ist in seiner plumpen, blutigen Polit-Satire gar nicht satisfaktionsfähig, fand ich. Und ich finde ja, entweder man konzentriert sich als Jury vom Theatertreffen auf ästhetische Innovation, also was hat man wirklich noch nicht gesehen im Theater, oder man lädt Theater ein, wo man sagt, das ist einfach großes, tolles Theater, das sollte man nicht verpassen. Und in diesem Jahr war aber beides wenig vertreten. Dafür gibt es aber wieder eine Konzentration auf Figuren, auf Schauspiel. Am stärksten, fand ich, waren die Abende, die sich auf den einen Menschen, die eine Geschichte einlassen. also Guido Lambrecht, der in Serotonin 5,5 Stunden in die Innenwelt seiner depressiven, misogynen Wellbeck-Figur führt, oder Paulina Alpen, die sich da so durch Thomas Melles manische Depression in die Welt im Rücken kämpft, oder auch Julia Riedler, die in Fräulein Else im Zwiegespräch mit dem Publikum dann eruiert, ob sie sich jetzt für 30.000 Euro für einen alten Mann ausziehen soll oder nicht.
Ja, apropos Schauspielerinnen, Paulina Alpen hat den Alfred Kersch Darstellerpreis bekommen für ihre Rolle Die Welt im Rücken. Die Laudatio hat Matthias Brandt gehalten.
Begabung allein ist noch kein Kunstbegriff. Begabung ist zunächst nur eine Möglichkeit. Spannend wird es erst, wenn jemand daraus etwas macht. Haltung, Gegenwart. Und Gegenwart hat Paulina Alpen. Sie spielt diese Figur nicht als Fall, nicht als Diagnose, sondern als Menschen. Mit Charme, Komik, Erschöpfung, Selbstbeobachtung, Gegenwehr, Stolz, Verletzbarkeit. Man hat das Gefühl, sie ringe mit der Rolle und mit sich selbst, und das ist natürlich interessant. Vielleicht ist das überhaupt der Punkt, an dem Schauspielerei für mich groß wird. Wenn man nicht denkt, da beherrscht jemand etwas, sondern wenn man spürt, da setzt sich jemand einer Sache aus und beherrscht dabei zugleich die eigenen Mittel, das Handwerk.
Ja, und ich finde, da kann man ihm wirklich nur zustimmen. Das ist ein Schauspiel, das sich nie absichert, das nie ausstellt. Nur für mich ist Paulina Alpen eigentlich eine Anwärterin für den Titel Schauspielerin des Jahres. Also die ist 34 Jahre alt. Die hat in München wie in Hamburg mit den großen RegisseurInnen gearbeitet. Also es ist ja fast schon eine Beleidigung, sie als Nachwuchskraft oder als Talent auszuzeichnen mit zarten 5.000 Euro, die eben auch nicht mehr das bedeuten, was sie vor 15 Jahren mal bedeutet haben.
Die Jury hat heute auch öffentlich gezogen, hatte die ähnliche Einwände wie du?
Das weiß ich gar nicht so genau, weil es um inhaltliche Diskussionen gar nicht so richtig ging. Das Wichtigste an dieser Veranstaltung war die Ankündigung der Festivalleiterin, dass die Jury die Frauenquote abschafft. Diese Quote hat seit 2019 geregelt, dass in der Regieposition mindestens 50% Frauen eingeladen werden müssen. Das wird, glaube ich, wirklich noch für Wirbel sorgen, diese Abschaffung. Ich kann es insofern verstehen, als dass es hier ja um einen ästhetischen Wettbewerb geht, der nicht in der Verantwortung steht, Strukturen zu verändern. Es gibt ja auch keine Quote für, weiß ich nicht, freie Szene, kleine Häuser, Bundesländer, marginalisierte Gruppen. Andererseits, vor 10 Jahren haben noch 70% Inszenierungen von Männern gestammt. Inzwischen sind es nur noch 54%. Und es gibt Leute, die dafür schon auch die Quote des Theatertreffens verantwortlich machen. Darüber hinaus hat mich diese sogenannte Diskussion schon schwer enttäuscht, weil der Streit über Kunst, der die Kunst überhaupt erst lebendig werden lässt, in dieser Diskussion und auch beim Festival überhaupt nicht mehr vorkommt. Also der wurden dann länglich Auswahlstrukturen ausgehandelt, aber es gab eigentlich keine inhaltliche oder ästhetische Auseinandersetzung. Und wenn es keine Auseinandersetzung mehr mit den streitbaren Positionen der KritikerInnen auf diesem Festival gibt, dann wird das auch ein immer beliebigeres Festival, weil das hat das Theatertreffen ganz lange ausgemacht. Von hier sollten eigentlich auch die großen kulturpolitischen Debatten ausgehen, aber das passiert eben auch nicht.
Was nimmst du denn jetzt von dieser Ausgabe mit?
Also ich fand es einen intellektuell eher schwachbrüstigen, eventversessenen, aber doch schauspielstarken Jahrgang, stelle aber auch fest, dass ein anderes Publikum hier am Start ist. Man will, das hat ja auch diese Juryveranstaltung jetzt gezeigt, nicht mehr unbedingt über Kunst diskutieren. Die Aficionados, die hier früher mal hingepilgert sind, die gibt es kaum noch. Fast jeder Abend wird mit Standing Ovations gefeiert. Das ist doch ein eher bildungsbürgerliches Publikum, das einen schönen Theaterabend erlebt will, völlig in Ordnung, aber das ist eine Verschiebung. Man möchte sich gut unterhalten und das geht dann so weit, dass man sich zum Beispiel in einer Inszenierung auch von einer rechtsextremen Figur zu Freibier und Bratwurst auf die Bühne einladen lässt. Überhaupt nimmt diese Unsitte zu, finde ich, das Publikum zum Dinner auf die Bühne zu bitten, um dann diesen Eventcharakter zu stärken. Da ist ein großer Wille zum Amüsement da, seitens des Publikums, aber eben auch seitens des Theaters. Das könnte man ja auch mal diskutieren.
Barbara Behrendt über das diesjährige Theatertreffen, das heute zu Ende gegangen ist. Vielen Dank.
Sehr gern.
Die Filmfestspiele in Cannes laufen auf Hochtouren. Stars geben sich die Türklinke in die Hand. Isabelle Huppert, Scarlett Johansson, Adam Driver oder Javier Bardem, alle sind sie da. Aber auch wirklich recht viele deutsche Größen und unter ihnen Volker Schlöndorff, der in Cannes jetzt am Wochenende seinen Film Heimsuchung nach dem gleichnamigen Roman von Jenny Erpenbeck feierte. Nicht im Wettbewerb, sondern in der Reihe Cannes Première. Das ist eine Sektion Inspiration für Menschen, die längst Filmgeschichte geschrieben haben. Und das trifft auf Volker Schlöndorff ja nun wirklich zu. Anke Lewicke, kann es ja irgendwie auch Schlöndorffs Festival. Er hat dort die Goldene Palme für die Blechtrommel bekommen 1979. Wie hat er sich denn heute präsentiert?
Ja, also souverän wie jemand, der kann, wie seine Westentasche kennt. Vor 60 Jahren hat Volker Schlöndorff hier sein Regiedebüt Der junge Törleß vorgestellt, eine Parabel auf die NS-Diktatur. Und damals hat der deutsche Kulturattaché wutschnaubend unter Protest den Saal verlassen, weil die Deutschen zu negativ dargestellt würden. Also schon direkt mit einem Skandal gestartet. Und er bleibt ja immer seinem Thema treu, deutsche Zeitläufe festzuhalten, jetzt auch mit Heimsuchung. Und er hat schon 2015 die Rechte für Jenny Erpenbecks Roman gekauft. Aber erst nachdem Erpenbeck 2024 den Booker-Preis gewonnen hat, hat er das Geld zusammenbekommen, konnte den Film realisieren. Und gestern Abend stand er da freudestrahlend, sichtlich bewegt und ließ sich mit Standing Ovation feiern nach der Premiere.
Ja, da könnte man ja fast mal sagen, einer mit einem guten Riecher, wenn er da eben schon sehr früh wusste, dass mit diesem Stoff noch was zu machen ist. Das ist eine Geschichte, die spielt in einem Haus in der Mark Brandenburg. Also man könnte eigentlich sagen, so eine Jahrhundertgeschichte, die anhand dieses Hauses erzählt wird. Findest du, das ist ein gelungener Film geworden?
Ja, auf alle Fälle. Ich habe wirklich irgendwann auch in diesem Haus gelebt. Also mit den wechselnden Bewohnerinnen und Bewohnern zieht immer neue deutsche Epoche in das Haus ein. Also zunächst ist es ein Architekt mit seiner Frau. Er will für Albert Speer arbeiten. Das Grundstück des jüdischen Nachbarns kauft er für sehr wenig Geld, nutzt die Essen-Notlage aus. Später wird der Architekt eingezogen. Der Krieg kommt auch zum See, die russischen Besatzungen. Dann zieht eine DDR-Schriftstellerin ein, mit ihr die Hoffnung auf eine andere Gesellschaft. Vertriebene helfen im Haushalt und dann die Wende. Und Schlöndorff erzählt jetzt nicht die große Geschichte, sondern wie diese von Menschen erlebt wird. Also die Architektenfrau versteckt dann das gute Porzellan. Plötzlich gibt es nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mehr auf dem Teller. Ein Brief des jüdischen Mädchens wird im Badehaus gefunden. Und es sind solche Details, die Historie vergegenwärtigen. Und es ist sehr präzise, schön gespielt. Und die Darsteller spielen auch alle so wunderbar miteinander. Lars Eidinger, Susanne Wolf, Martina Gedeck und Angela Winkler ist wieder mit dabei. Also das ist ein Film, der sich wirklich einreiht in das Schaffen von Volker Schlöndorff. Er arbeitet sich wieder einmal an seinem Lebensthema ab.
An der Korsett sind auch Tom Tykwer und der diesjährige Gewinner des Goldenen Bären Ilka Çatak. Und zwar präsentieren die nicht einen neuen Film, sondern eine Idee. Nennt sich Dogma 25 Germany. Da fühlen sich manche vermutlich an die 90er Jahre erinnert, Lars von Trier und so weiter, Anke. Worum geht es da?
Ja, damals bei dem Dogma der Dänen ging es ja eher so um ästhetische Geschichten. Also man wollte das Kino dem Realismus wieder zurückgeben. Dieser Realismus sollte pur, ein bisschen dreckig sein. Deshalb hat man so formale Regeln aufgestellt. Keine Musik, kein künstliches Licht, keine Requisiten, keine Knarren. Aber hier jetzt bei dem deutschen Dogma 2025 geht es eher um Produktionsbedingungen. Und ich habe gestern die Regisseurin von Systemsprenger Nora Finkschreit im deutschen Pavillon am Strand getroffen und sie hat mir Folgendes erklärt.
Ich glaube, die Dogma-Regeln jetzt, die nehmen eher Bezug auf unsere Entwicklung, wo wir stehen als Filmbranche mit KI, als Menschheit, mit der Technologie. Darauf nehmen die ja Bezug, dass wir uns committen, Filme zu machen und das Internet nicht zu benutzen für einen kreativen Prozess. Also das heißt, wir können nicht Locations googeln, keine SchauspielerInnen finden übers Internet. Und indem wir quasi wieder rausgehen oder Leute per Hand anrufen. Ne? Also darauf zielt das Ganze ja, glaube ich, ab. Das heißt, es positioniert sich gar nicht so sehr gegen Mainstream Hollywood, sondern gegen die Technologisierung.
Ja, und eine weitere Regel ist zum Beispiel, dass das Drehbuch handschriftlich sein soll. So heißt es eben, dass dann Träume man am besten freisetzen kann, wenn sie von der Hand auf dem Papier gelangen. Und ich muss ja sagen, ich finde es ja immer schön, wenn sich Regisseure, Regisseurinnen zusammentun, Visionen entwickeln. Aber ich finde, es hat doch ein bisschen was Absurdes, also weniger Technologie. Aber trotzdem werden die ja alle hier nach Cannes eingeflogen. Ich frage mal, warum man das nicht in Berlin auf dem Filmmarkt gemacht hat.
Ja, ich finde vor allen Dingen ein handschriftliches Manuskript dann doch schon sehr interessant.
Ja, ich würde gerne meines lesen.
Die deutsche Präsenz ist in diesem Jahr in Cannes besonders erfreulich. Lars Eidinger hast du gerade schon erwähnt, der bei Schlöndorff mitspielt, aber eben auch in der internationalen Koproduktion Moulin vom ungarischen Regisseur Laszlo Nemes. Und wieder mal spielt Eidinger da einen Bösewicht, wobei das wohl echt eine Untertreibung ist. Klaus Barbie, den sogenannten Schlächter von Lyon. Was ist das für ein Film?
Ja, also mit seinem Film Son of Saul hat der ungarische Regisseur Laszlo Nemes ja 2015 den Auslands-Oscar gewonnen und für viele Diskussionen gesorgt, die sich um die Darstellbarkeit des Grauens in einem Konzentrationslager drehten. Und auch die Bilderpolitik in seinem neuen Film ist äußerst fragwürdig. Also wir lernen Jean Maulin kennen, als er versucht, von Lyon aus 1942 den Widerstand gegen die Nazis neu zu formieren. Es gibt geheime Treffen in einem Bistro, bei einer Ausstellung, in einem Wartesaal eines Arztes. Dort wird er mit anderen Widerstandskämpfern festgenommen. Er gerät in die Fänge von Klaus Barbie. Und man weiß ja nun, dass Jean Maulin an den Folgen der Folter gestorben ist. Und daraus zieht der Film jetzt eine ganz fragwürdige Spannung. Also man fragt sich, wie genau die Folter stattfinden wird, was der Film zeigt, was nicht. Auf der Tonspur hören wir immer die Schreie von Häftlingen. Es gibt so eine bedrohliche Musik. Dann wird Jean Moulin eben mit bereits Gefolterten zusammengebracht, um so seinen Widerstand zu brechen. Also die Gewalt wird sehr plakativ in Szene gesetzt und ich würde von obszönen Schauwerten letztlich sprechen.
Und wie macht das Lars Eidinger in der Rolle?
Also in einem Interview hier in Cannes mit der Branchenzeitung Hollywood Reporter hat Lars Eidinger gesagt, dass er Klaus Barbie sinngemäß so darstellen wollte, dass wir uns alle in dieser Figur wiedererkennen. Aber das Drehbuch lässt ihm gar keinen Spiel und Freiraum. Also er bleibt das Klischee des kalten, dämonischen Sadisten. Und seine Darstellung bei Volker Schlöndorff in Heimsuchung als Mitläufer, der Architekt, die war so sehr viel differenzierter. Also da ist seine Figur wirklich ein Jedermann, ein Profiteur und manchmal hat er ein unglaubliches, leeres Gesicht, wo man gar nichts mehr drin finden kann. Das ist wirklich auch furchteinregend.
Anke Lewicke vom Filmfestival in Cannes über deutsche Beiträge und das Dogma 25 Germany. Danke, Anke.
Tschüss.
Am Main-Franken-Theater Würzburg feierte heute Abend ein ungewöhnliches Opern-Doppelpremiere. Zwei Werke, in denen die Hauptfiguren die Kontrolle verlieren und eine tiefe Kränkung zur Tragödie führt. Und zwei Komponisten, von denen zumindest der eine weitgehend unbekannt oder vergessen ist. Winfried Zillig, in Würzburg geboren, Schüler Arnold Schönbergs und gut befreundet mit Alban Berg. Seine Oper Rosse wurde 1933 uraufgeführt und kam heute zusammen mit dem Klassiker Pagliacci von Ruggero Leoncavallo auf die Bühne. Was diese beiden Opern zusammenhält und ob sich die Wiederentdeckung lohnt, das kann uns jetzt Jörn Florian Fuchs sagen, der bei der Premiere war. Guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend.
Bei Winfried Zillichs Werk Rosse geht es um einen Mord aus, ja, vielleicht kann man sagen, Existenzsorgen. Ein Rossknecht hat Angst, demnächst durch Maschinen ersetzt zu werden. Was steckt denn hinter dieser Idee, diese Oper zusammen mit Pagliacci zu inszenieren, was ja eher so eine Eifersuchtsgeschichte ist?
Naja, es geht in beiden Fällen eigentlich um einen schwierigen Umgang mit Liebe und mit Sexualität. Dieser Rossknecht, der auch von einer Frau angeschmachtet wird, aber er weist sie von sich, weil er sich ganz den Tieren widmet, weil er sich dieser Arbeit widmet und eigentlich asexuell ist, währenddessen ja nun auf der anderen Seite Sexualität fast eine überbordende, übergeordnete Rolle spielt bei Pagliacci. Das erste Stück sehr, sehr tragisch durchgehend, das zweite zunächst auch als Theater. Theater im Theater, eher als Komödie. Und das wird jetzt schon plausibel. Es sind zwar unterschiedliche Klangwelten, aber es ist beides ein sehr direkter Theaterzugriff und auch eine sehr direkte Musik, die wir an diesem Abend hören. Und der Darsteller und Sänger des Franz, des Rossknechts, Federico Longhi, der das auch wunderbar macht, der ist gleichzeitig dann auch der Schauspieler Tonio in Pagliacci. Und er führt gleichsam sich und uns durch diesen Abend hindurch. Und das ist eine, könnte man sagen, sanfte szenische Verklammerung, aber die funktioniert.
Ist ja irgendwie auch eine interessante Story, also jenseits dieser Liebesgeschichte, eine Geschichte über, könnte man vielleicht sagen, Fortschrittsangst und dann auch noch so verankert im ländlichen Raum für eine Oper, ja, vielleicht auch ungewöhnlich.
Das ist ganz, ganz schräg, finde ich. Die Vorlage stammt von Richard Billinger, der viele Theaterstücke geschrieben hat und der so ein bisschen im Stile von, was wir heute kennen, von Leuten wie Franz Xaver Krötz oder auch Anzengruber, also sprich so ein Volkston, volkssprachlichen Ton damit reinbringt, bewusst etwas grob auch gebaut, das Ganze. Und es ist überhaupt ein eigenwilliges Stück. Also diese Geschichte, jemand, der sich dem Fortschritt, wenn man so will, verweigert und der wirklich einfach sagt, ich bleibe stehen bei dem, was wir haben, das funktioniert alles gut, weil er einfach die Bedrohung für sich, aber auch für die ganze Welt fast schon apokalyptisch sieht, wenn jetzt eben der böse Fabrikant kommt, der eben alles maschinell machen will, dann braucht es halt keine Pferde mehr. Also das ist etwas, das könnte man, das macht die Inszenierung nicht, das bleibt in beiden Stücken so im bäuerlichen Milieu letztendlich leicht gebrochen, vielleicht bleibt das bestehen, aber das könnte man ganz leicht heute natürlich auf die Diskussion um KI übersetzen. Also von daher ist das Stück von der Thematik her absolut gegenwärtig.
Und wie ist das inszeniert?
Inszeniert ist das von Roman Hofenbitzer auf eine kluge Art und Weise. Wir haben auf der Bühne eben diese bäuerliche Welt, dieses Wirtshaus, das wir dort sehen. Es gibt einen großen Raum, der zunächst geschlossen ist. Das ist der Rückzugsraum für diesen Rossknecht. Ganz am Ende wird er auch sterben. Da hängt er dann in diesem Raum ganz oben, ganz tragisch als Menschenbündel. Und im zweiten Teil öffnet sich das Ganze dann. Es ist so ein bisschen wie eine Arena. Also es gibt kleine Stühle an den Seiten und dann schauen diese ganzen Komödianten, die Spieler im Spiel in diesem berühmten Stück Pagliacci, schauen diesem Geschehen zu, greifen noch immer wieder ein, gehen auch ins Publikum hinein und das ist sorgt eigentlich dafür, dass das sehr lebendig wird, gerade dieser zweite Teil. Diese Musik kennen fast alle von Pagliacci. Interessant ist natürlich, was jetzt da geboten ist musikalisch bei Zillig und das ist wirklich bemerkenswert. Es gibt 12-Ton-Musik, es eben als Schönberg-Schüler ist das klar, aber das geht immer wieder ganz schnell über in Tanzmusik, in eine flächige Musik zum Teil, eine ganz eigenwillige Geschichte, ich finde ganz eigenständig, was man so eigentlich nicht gehört hat. Zwischen fast leichtem Ton und dann eben sehr abstrakter Musik geht das ständig hin und her. Das ist jetzt ein kleiner Eindruck.
Fuchs, das hat fast so etwas Volkstümliches, ne?
Ja, aber eben angeschrägt, ne, oder gebrochen. Man merkt das dann. Das ist immer so am Umkippen. Und das passt wirklich schon gut zu dem Stoff. Also das ist eine Entdeckung. Der Komponist selber ist ja wirklich fast total vergessen. Die Frage kann man auch stellen, warum. Es ist nicht ganz aufgearbeitet, was im Dritten Reich war. Also da gilt er manchen als Mitläufer. Das ist auf der anderen Seite so, dass Adorno beim Tode von sich dann gesagt hat. Also das ist jemand, der zu früh gestorben ist, wo er ein unglaublich wirkliches Potenzial sieht. Also wenn ich Zeugen oder Leute wie Schönberg, Berg und dann gerade jemand wie Adorno habe, ja, dann ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie ein großer Verbrecher im Dritten Reich war, nicht gegeben. Ich denke, es ist allenfalls eine Mitläuferschaft gewesen, aber das ist eigentlich was für Historikerinnen oder Historiker, die sich da vielleicht ein bisschen genauer mit befassen. Musikalisch ist es auf jeden Fall eine Entdeckung wert.
Rosse Pagliacci, ein Abend am Main-Franken-Theater in Würzburg mit zwei Opern. Am Donnerstag ist da die nächste Vorstellung. Jörn Florian Fuchs, heute wurde bekannt, und damit wechseln wir das Thema, dass die britische Sopranistin Felicity Lott gestorben ist. Was verbinden Sie mit dieser Frau?
Ja, sie hatte ja einen Spitznamen, nämlich Flott. Das war der Name. Und das ist auch ein bisschen Programm. Es war eine wahnsinnig sympathische Erscheinung und eine wahnsinnig sympathische, unangestrengte Stimme, die von der Marschallin im Rosenkavalier so große Sachen gut bewältigt hat, wie die ganz, ganz schwierigen Geschichten Capriccio von Richard Strauss. Das ist so ein Palando-Stil zwischen Sprechen und Singen. Das können schon deutsche Muttersprachlerinnen eigentlich kaum, aber sie konnte das als Britin wirklich perfekt. Und da hat sie geglänzt. Ein bisschen paradox und eigentlich tragisch ist und auch wieder fast versöhnlich ist es dann doch, dass sie erst vor kurzem ein Interview gegeben hat und gesagt hat, sie will jetzt endlich ihre alten Kleider und ihren ganzen Sachen loswerden. Sie ist Ende 70 und das möchte sie für die Nachwuchskünstlerin in Glyndebourne vor allen Dingen jetzt gerne versteigern. Und nebenbei gesagt, ich habe übrigens eine terminale Krebsdiagnose. Das ist ganz krass und die war damit aber, kann ja nicht sagen zufrieden, aber sie war irgendwie versöhnt mit der Welt und hat gesagt, ich habe alles das erlebt, was ich erleben wollte. Und so gab es dieses Abschiedsinterview, dass jetzt der Abschied so schnell kommt, ist dann doch überraschend. Und es bleibt einfach eine in jeder Hinsicht gute, integere Künstlerpersönlichkeit in unserer Erinnerung.
Also eine, die auch viele Sparten und Epochen beherrscht hat. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus Mozarts Zauberflöte mit ihr. Felicity Lott als Pamina in Mozarts Zauberflöte in einer Aufnahme mit dem London Philharmonic Orchestra und Bernard Haitink aus dem Jahr 1978. Auch der Deutsche Katholikentag ist heute zu Ende gegangen. Das Treffen fand dieses Jahr in Würzburg statt und wie immer beim Katholikentag werden da auch viele aktuelle politische und gesellschaftliche Themen diskutiert. Ein Podium beschäftigte sich zum Beispiel mit Kirchen gegen Rechts. Kirsten Dietrich berichtet.
Beim letzten Katholikentag vor 2 Jahren in Erfurt war das Wort der Deutschen Bischofskonferenz noch quasi druckfrisch und elektrisierte nicht nur Katholiken und Katholikinnen. Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar. Diese klare Ansage erlebten viele als hilfreich. 2 Jahre später stellt sich die Frage, gehen die Gemeinden da eigentlich mit, unterstützen die Gläubigen vor Ort die Haltung ihrer Kirchenleitenden, auch wenn ihre Gemeinden mit rechtspopulistischen Mehrheiten konfrontiert sind? Michael Gerber, katholischer Bischof von Fulda, betonte beim Podium unter dem Titel »Gespaltene Gesellschaft, geeinte Haltung«: Die Bereitschaft zum Dialog hat Grenzen und die lassen sich theologisch begründen.
Für mich unterscheidet die AfD als eine Partei, die jetzt in den Parlamenten vertreten ist, etwas von den anderen Parteien. Bei den anderen Parteien finden wir Christen Ansprechpartner, wo im Kern ein Anliegen ist, das eine Dimension dessen verkörpert, was ich universalistische Moral genannt habe. Das ist die Bewahrung der Schöpfung, das ist die soziale Gerechtigkeit, das ist das christliche Menschenbild. Das funktioniert letztlich nur, wenn ich das universal für alle denke. Schutz der Heimat vor Fremden ist kein universaler Wert. Und bei aller Unstimmigkeit, die wir immer wieder in der Bischofskonferenz haben, aber hier sind wir einstimmig miteinander unterwegs.
Diese klare Haltung ist ein Maßstab, wenn zum Beispiel Mitglieder der AfD Ämter in Kirchengemeinden übernehmen wollen. Aber natürlich macht sie Kirche nicht immun gegen extremes Gedankengut. Der Katholikentag fragte ganz prinzipiell auch danach, wo rechte Ideologien an christliche Motive anknüpfen und sie für ihre Zwecke vereinnahmen können. Dahinter stehe aber kein Glaube, sondern politische Ideologie, sagt Henning Flath von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus.
Das rechte Weltbild, es ist im Kern von Angst und von Vorstellungen von gesellschaftlichem Niedergang geprägt. Doch die christliche Botschaft, die lautet ja nicht: Habt Angst, alles wird immer schlimmer. Das Christentum sendet vielmehr eine Botschaft von Hoffnung, von Liebe und von Zuversicht. Fürchtet euch nicht. So heißt es wieder und wieder in der Bibel.
So Flath beim Podium: Glaube, Heimat, Identität, wie rechte Ideologien christliche Motive vereinnahmen. Dass die klare Haltung der Kirchen gegen Rechtsextremismus richtig und wichtig ist, wollte Rainer Haseloff, der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, gar nicht grundlegend anzweifeln. Aber die Frage für den CDU-Politiker und überzeugten Katholiken ist: Ab welcher Schwelle wird eine Überzeugung, die vielleicht ja einfach christlich begründet ist, zu einer Brücke ins neurechte Gedankengut?
Bei bestimmten Themen zur Abtreibung bin ich römisch-katholisch, wäre ich dann möglicherweise auch für einige rechtsextrem.
Die Kirchen müssten sich nicht nur gegen Extremismus stellen, so Haseloff, und zwar gegen Extremismus in jede Richtung. Sie müssten sich auch mehr um die Mitte kümmern und um diejenigen, deren Weltbild noch nicht nationalistisch verfestigt sei.
Man kann für die Stabilität eines Landes, einer Demokratie, gerade in Deutschland, auch mal beten, dass diejenigen, die jetzt Verantwortung haben, so vernünftig umgehen, dass größere Teile wieder zurückkehren in ein Spektrum, wo wir dann die Rechtsradikalen schlicht und einfach abkochen, dass wir sie wegkriegen.
Reinhard Hotorp lebt in Thüringen, berät dort Asylsuchende und kämpft gegen Rechtsradikalismus. Die Kirchen seien gerade in ländlichen Regionen oft die einzigen, die Ressourcen für diesen Kampf hätten, sagt er. Die müssten sie noch viel angstfreier nutzen.
Diese Furcht immer davor, sich klar zu bekennen, weil man Angst davor hat, dass einem vielleicht irgendwelche Mitglieder von der Stange gehen, die gehen euch sowieso von der Stange. Eher umgekehrt, es wird wertgeschätzt, wenn die Kirche da an der Stelle klar ist.
Das klare Bekenntnis der Kirchen gegen Rechtsextremismus hilft in der Auseinandersetzung. Wie sich Menschen wieder zurück in die politische Mitte holen lassen, da hat auch der Katholikentag noch kein Patentrezept.
Kirsten Dietrich mit ihrem Bericht vom Deutschen Katholikentag, der heute zu Ende gegangen ist. Eines der weltweit erfolgreichsten Zirkusunternehmen feiert morgen sein 50. Jubiläum. Am 18. Mai 1976, nämlich da begann die erste Tournee des Zirkus Roncalli auf der Hofgartenwiese in Bonn. Hinter der Idee eines poetischen Gesamtkunstwerks standen Bernhard Paul und André Heller. Die beiden trennten sich bald und Bernhard Paul hat Roncalli zu dem gemacht, was es heute ist. Gesprochen habe ich mit ihm vor dieser Fazitausgabe erstmal. Gratulation, Herr Paul.
Herzlichen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. 50 Jahre ist natürlich schon einerseits ein biblisches Alter und andererseits ist es trotzdem so, wie wenn alles gestern gewesen wäre. Also mir ist alles noch voll bewusst, volle Erinnerung, bis hin zu Gerüchen, wie die Garderobe gerochen hat.
Haben sich die Gerüche im Zirkus geändert?
Ja, der Raubtiergeruch ist weg und auch der Pferdegeruch. Wir sind der erste tierfreie Zirkus der Welt. Es war eine schwere Entscheidung, weil ich liebe Tiere. Aber weil ich die Tiere liebe, habe ich sie bei uns abgeschafft. Ist mir schwer gefallen, weil ich ja, wie gesagt, Tiere liebe und auch diese ganzen Gerüche, wenn man in die Manege kommt. Das war halt ein Gesamtkunstwerk. in jeder Weise.
Zum Tiergeruch gehörte wahrscheinlich auch der Angstschweißgeruch des Dompteurs, oder?
Oder der Löwen.
Das müssen Sie mir erklären.
Ja, ich habe,
wer da mehr gerochen hat.
Ja, ich habe abwechselnd. Es ist so, bestimmte Gerüche waren auch so typisch, zum Beispiel frisch gemähter Rasen, weil wenn der Zirkus kommt, wird der Rasen gemäht und dann wird er aufgebaut. Mittlerweile ist es eher Asphaltgeruch, weil alles zu betoniert ist und zu asphaltiert. Ein typischer Geruch war das Sägemehl. Das hat man eigentlich gehabt wegen den Pferden und wegen den Tieren. Ich habe es beibehalten, obwohl die Tiere weg sind, weil der Geruch ist mir so wichtig. Auch der Bodenbelag, nämlich das Sägemehl auf dem manegischen Boden, das gehört dazu. Das habe ich beibehalten.
Ja, jetzt haben wir angefangen, über die Gerüche zu sprechen, Herr Paul. Sie haben 76 im Mai Roncalli mit dem Programm die größte Poesie des Universums in die Welt gebracht. Was wollten Sie mit Ihrem Zirkus anders machen?
Ich habe damals den Slogan auch immer gesagt, vergessen Sie alles, was Sie bisher über Zirkus wussten. Weil ich wollte es anders machen. Es gab Dinge, die wollte ich so nicht. Ich sage jetzt ein Beispiel, das jedem klar ist. Als Kind bin ich gesessen und habe gezittert, wann die schöne Ballerina auf dem Drahtseil balanciert hat und ich habe Angst gehabt um sie, dass sie runterfällt. Da habe ich schweißnasse Hände gehabt und habe nicht hingeschaut, sondern die Augen zugemacht. Und ich habe mir geschworen, ich mache mir einen Zirkus, wo man hinschaut und nicht wegschaut. Ich habe also alle diese Todeskitzelnummern aus dem Programm genommen oder gar nicht erst reingepackt. Was die Menschen brauchen, ist Entspannung, Ablenkung und angenehme Zeit, wenigstens auf Zeit. Und die Aufgabe erfüllt haben wir, wenn das Kleinkind und der Intellektuelle in derselben Sekunde lachen oder staunen. Da gibt es auch keine sprachlichen Barrieren im Zirkus. Und das ist halt eine Geschichte, die jeder versteht. Man sieht auch im Zirkus, das sind nicht alles Deutsche, sondern wir sind der älteste multikulturelle Kulturbetrieb auf der Welt.
Wie kamen Sie, Herr Paul, zum Zirkus?
Ich bin in einem Industriedorf in Österreich aufgewachsen mit zwei Fabriken. Alle diese Leute haben in den zwei Fabriken gearbeitet, 6000 Einwohner, die Hälfte in einer Eisengießerei und die andere Hälfte in der Porzellanfabrik. Und die aus der Eisengießerei, wenn die Fabriksirene war mittags, also kamen ungefähr 200 schwarze Radfahrer raus, die sich dann im Ortskern quasi getroffen haben oder gekreuzt haben mit den 200 weißen Fahrradfahrern, die aus der Porzellanfabrik kamen, die sie vermischt haben, in die Häuser gingen, gegessen haben und sich, wenn die Fabriksirene um 1 Uhr wieder geheult hat, sich wieder sortiert haben nach Farben und dann in diesen Fabriken wieder verschwanden. Das war für mich eine Inszenierung. Und ich habe damals eigentlich alles anders gesehen als die anderen Kinder. Deshalb hat man mich ja zum Psychiater geschickt als Kind und gesagt, der ist ja ganz normal. Dabei war ich der einzig Normale in der Schule. Na gut, die Welt war schwarz-weiß damals. Und eines Tages, wie die Erfindung des Farbfernsehens, kam ein Wanderzirkus nach Wilhelmsburg, wo ich aufgewachsen bin, weil dem eine Stadt ausgefallen ist. Wilhelmsburg war eigentlich zu klein für halbwegs normale Zirkusse. Und da musste der ausweichen und da war die ganze Stadt überschwemmt mit Zirkuswagen. In jeder Seitengasse standen noch diese wunderschönen alten Holzwagen, wo dann wundersame Menschen drin gewohnt haben, die dann geschminkt rauskamen und so weiter. Das hat mich fasziniert und umgehauen. Und danach habe ich gesagt, das ist es. Habe den Fehler gemacht, ins Kino zu gehen dürfen. Und da war die Memoiren und Lebensgeschichte des Clown Grock. Und dann war es ganz um mich geschehen. Da habe ich gewusst, Zirkus und Clown ist mein Leben und da war ich 6 Jahre alt.
Wie ist denn das mit den Clowns im Zirkus? Haben die heute noch die Bedeutung wie früher?
Es gibt noch Clowns, immer weniger. Und also ich würde jetzt mal sagen, das Thema Clowns, ich versuche mich immer kurz zu halten, aber ein Bibelspruch vielleicht Viele fühlen sich berufen, wenige sind auserwählt.
Aha, was ist mit denen passiert, dass die so vom Aussterben bedroht sind?
Es gibt ja klassische Clowns, so wie Grokwa oder Charlie River oder die drei Fratellinis früher in Frankreich. Das waren so Klassiker. Das waren kurze Theaterstücke mit den Wurzeln in der Commedia dell'arte. Und die haben dann quasi einen kurzen Sketch gespielt. Der musste alle 10 Sekunden zumindest eine Pointe haben und ein Lacher. Und dazu habe ich noch so völlige Außenseiter geholt, die gar nicht zum Zirkus gehört haben. So wie Pick mit seinen Seifenblasen. Das war was Neues. Heute waren oft so Klischees gezeigt im Zirkus. Das ist Seifenblasen und so. Das hat nie dazugehört. Das habe ich dazu gebracht mit Pick eben, den Schweizer fantastischen poetischen Clown. Und es gab dann auch noch über Jahre lang in Paris im Festival Cirque du Mai in der Jury. Und da musste am Weg zu dem Zirkus immer vorbei, am Saint-Tropez-Pompidou. Und da waren jede Menge Straßenclowns. Und da habe ich einen gesehen, wo ich mir dachte, boah, das ist ein Talent. Den will ich. Und den habe ich damals engagiert. Der hat aber keine Nummer gehabt, sondern eine Aufeinanderfolge von Improvisationen, die jeden Tag anders waren. Und das ist gefährlich im Zirkus, weil dann hat er mir einen schlechten Tag, dann wird er ausgepfiffen. Also dann habe ich mit dem versucht, eine richtige Nummer zu komponieren. Und das war ein Riesenerfolg. Und dann war der bei mir und dann wurde er abgeworben vom Cirque du Soleil.
Haben Sie heutzutage noch so Entdeckungen, wie Sie sie eben beschrieben haben?
Ja, also ich gehe nicht nach Monte Carlo, wo die Gold-Clown-Preisträger, Gewinner da präsentiert werden. Das sind die, die eher am Abschied ihrer Karriere sind. Ich gehe lieber auf Nachwuchsfestivals irgendwo in Spanien oder Italien, wo ich Talente entdecken kann, die man erst formen muss und kann, vor allem kann. Mir ist es wichtig, dass ich die in eine richtige Richtung bringe, weil es ist ja so, man muss die Clowns formen. Man muss denen helfen, man muss der Regisseur sein. Und ich habe viele Clowns entdeckt, viele haben davon Erfolg gehabt. Manche sind wieder zurück versackt in dem Gestern.
Also gehen Sie mit so einem wachen Blick nach potenziellen Talenten durch die Welt?
Ja, ich bin eine Mischung aus Talentscout und Trüffelschwein. Suche und finde und helfe dann mit, dass das funktioniert.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten 50 Jahre.
Wünsche ich mir auch und vor allem meinen ganzen Mitgliedern im Zirkus Roncalli, den Artisten und dem Personal. Und ich will mich bei dieser Gelegenheit beim Publikum bedanken, weil mein Chef ist das Publikum.
Bernhard Paul vom Zirkus Roncalli, der morgen seinen 50. Geburtstag feiert. Ja, und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Es geht in den Feuilletons auch um den ESC gestern. Arno Orzesek.
Für die Süddeutsche Zeitung ist der Eurovision Song Contest die größte Kulturveranstaltung der Welt. Und da gebührt es sich natürlich, die diesjährige Siegerin zu ehren. Die Bulgarin Darina Nikolajeva-Jotova, deren Song Bangaranga dem Publikum und der Fachjury am besten gefallen hat. Für die SZ-Autorin Marie Gundlach ist das nachvollziehbar. Dara singt und tanzt außergewöhnlich gut. Ihre Professionalität erinnert an K-Pop-Idole. Dazu haben die Choreografen sie in einen sich drehenden Raum gesetzt. Der wummernde Song bekam so auch eine spannende Optik. Die Energie hat sich durch den Fernsehbildschirm aus der Halle heraus übertragen. Und auch abseits der Bühne spielte die 27-jährige Dara mit den Kameras immer gut gelaunt. Du brauchst ein bisschen Bangaranga in deinem Leben, diagnostizierte sie etwa mitfühlend einem müde aussehenden Kameramann. Was genau das bedeutet, darf jeder für sich selbst entscheiden. Zwischenzeitlich allerdings war Noam Betan aus Israel, dessen Vortrag bereits im Halbfinale Proteste in der Halle ausgelöst hatte, dank vieler Publikumspunkte auf Platz 1 gerückt, nach Gundlachs Einschätzung eine bedrohliche Situation. Die dann folgende Freude über Daras letztendlichen Sieg ist untrennbar von der Erleichterung über Noam Betans Nichtsieg. Man fragt sich, ob nicht sogar die israelische Delegation aufatmete, als klar war, dass er nicht gewonnen hat. Die Anspannung, auf die völlige Gelöstheit folgt, ist das perfekte Drama. Es entblößt all diejenigen, die noch immer darauf bestehen, der ESC sei unpolitisch. Denn was hätte das bedeutet, wenn Israel gewinnt? Einen ESC 2027 in Tel Aviv und noch mehr Boykotte? Das muss allen klar gewesen sein. Ein Sieg Israels hätte den Contest in dieser Form vielleicht beendet. Marie Gundlach in der SZ. Andere Zeitungen platzieren ihre ESC-Rückblicke außerhalb der Feuilletons, deshalb zum Berliner Theatertreffen. In der Tageszeitung resümieren Hilka Dirks und Yiling Pan, das Spektakel scheint Konjunktur zu haben und so las sich auch die Auswahl auffällig sensationell. 7 Stunden Wallenstein, 5 Stunden pausenloser Monolog, 2 Stunden Einzelspiel mit Publikumsimprovisation, Krieg, MeToo, Nazis, Kostüme, alle zittern, Linke. Mit großer Lust beteiligt sich auch das Publikum an der Diskussion um die Leidensfähigkeit unter den Betrachtenden und die kulturellen Signifikanten des Ganzen. Im Rahmen des Treffens diskutierten Francis Sieg, Professorin für soziale Arbeit, und die Rapperin Ebo über das Thema »Warum ist der Arbeiter nur auf der Bühne klasse?« Sie konnten die Taz-Autorinnen aber nicht überzeugen, denn es war ein Gespräch, das insgesamt leider wenig Licht ins Dunkel der Frage nach dem regelmäßig fetischisierten Proletariat in der bürgerlichsten aller Kunstformen brachte. In der Tageszeitung Die Welt erklärt Jakob Heiner, warum das Theatertreffen keine Frauenquote mehr braucht. Nicht zuletzt, weil der Anteil der Frauen in der Regie binnen weniger Jahre offenbar auf 43% gestiegen ist. Aus Sicht Heiners, seit diesem Jahr selbst Jurymitglied, hatte die Quote bislang ungute Konsequenzen. Konkret heißt das, dass man nicht mehr nur nach dem ästhetisch Bemerkenswerten sucht, sondern eben auch die Quotenregel erfüllen muss. So sehr man das Gegenteil behaupten mag, entsteht aus der Rollen- und Regelkonfusion notwendig der für Kunstjurys katastrophale Verdacht, dass gesellschafts- oder kulturpolitisch Wünschenswertes im Gewand ästhetischer Urteile durchgesetzt werden soll. Also der Verdacht, dass es nicht mehr um die Kunst geht. Zum Schluss etwas anderes. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung behauptet der Schriftsteller Andreas Meyer, dass uns die Deutsche Bahn unser eigenes Seelenbild zeigt. Sie zeigt uns all das, was einmal war, was wir einstmals waren, wie wir uns selbst unter den Händen zu zerrinnen begannen, wie wir noch eine Zeit flüchtig nach unserem eigenen Selbst haschten, weil es uns schier unglaublich schien, uns auf diese Weise zu verlieren, und schließlich, wie wir uns dann selbst verloren, wie wir uns aufzugeben begannen, wie wir uns daran gewöhnten und womit wir uns jetzt endgültig abfinden. Lesen Sie in der FAZ bitte selbst weiter. Es ist ein bitteres Vergnügen. Im Übrigen wünschen wir Ihnen umständehalber ein bisschen Bangaranga.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.